Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 384 des Computer Club 2. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns zuhören, egal ob es nun Männer oder Frauen, Jungs oder Mädchen oder irgendwas anderes ist. Ich habe ja gehört, es gibt bald ein drittes Geschlecht, laut Gesetz, per Gesetz. Die grüßen wir natürlich auch alle, nicht wahr, Heinz?
Ich begrüße erstmal alle ganz herzlich mit dem dritten Gesetz, dem dritten Geschlecht. Ist mir jetzt nicht bewusst, was das sein soll. Aber wenn es das gibt, freuen wir uns, wenn die dabei sind.
Ja, ich glaube, das Gesetz ist schon verabschiedet oder ist in der Mache, dass man das Recht hat, wenn man sich nicht zu der einen oder anderen Seite zugehörig empfindet, dass man das eben dann nicht angeben muss. Und das ist dann das dritte Geschlecht. Ein bisschen halbherzig alles und merkwürdig, aber naja, ist egal. Hauptsache, wir wissen, wer wir sind. Jeder von uns weiß, wer er ist. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an.
Ja, wir haben ja ein ganzes Sammelsurium zusammengestellt.
Ja, gute und schlechte Sachen. Ich fange mal mit den schlechten Sachen an, dann können wir mit den guten Sachen enden. Und damit dann auch gleich die richtigen Leute am Ende noch zuhören, möchte ich sagen, lieber Daniel, mehr sage ich jetzt nicht, es kommt was. Ich habe mich zwar noch nicht gemeldet, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das kommt noch und auf jeden Fall, lieber Daniel, dein Wunsch wird erfüllt. So, die Regierung, damit meine ich unsere noch Regierung, vor der Wahl, wahrscheinlich wird es nach der Wahl wieder die gleiche sein, auch wenn man da mal ein bisschen frisches Blut brauchen könnte, aber die Regierung hat eine Antwort gegeben auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion zur NSA-Affäre. Alle sagen zwar NSE, aber geschrieben wird's doch NSA, oder? Und zwar hält die Regierung Full Take für legitim, was auch immer das heißt. Alles zu nehmen, was man bekommen kann, würde ich erstmal so sagen. Und darum geht es um das NSA-Überwachungsprogramm X-Keyscore. Das wird ja von deutschen Geheimdiensten benutzt. Das ist ja sogar bestätigt worden. Und das wird aber nicht nur in Bad Aibling verwendet, sondern auch an weiteren Außenstellen wird es getestet. Allerdings nicht mit Testpersonen, sondern ganz normal, richtig live im Feld. Das heißt also, man hört Leute ab und sagt, wir haben das Programm ja nur getestet. Was können wir denn dafür, wenn da irgendjemand was gesagt hat oder so oder erzählt hat? Also, die Regierung, unsere noch Regierung, hält das für legitim und für in den Grenzen des Artikel 10 für rechtlich zulässig. Also ich denke, da muss man darüber nachdenken, denn das eigene Volk abzuhören, das ist schon an Perfidität kaum noch zu übertreffen. Hier wird auch ganz klar gesagt, dass das rechtlich legitim ist, solange es um das eigene Volk geht und nicht um Ausländer, um irgendwelche Abhöraktionen außerhalb des Geltungsbereiches unseres Grundgesetzes. Nun frage ich mich, war das bei den Amerikanern nicht umgekehrt? Haben die nicht gesagt, unser eigenes Volk dürfen nicht abhören, aber alle anderen? Nun, bei uns in Deutschland macht man es so, also die eigenen Sklaven, die alle 4 Jahre mal wählen gehen dürfen und viel Steuern zahlen dürfen, damit dann wieder neuer Mist gemacht wird, die darf man in Deutschland abhören, aber die anderen nicht. Also, wer bisher der Meinung war, dass das in den USA schlimm ist, und da ist es schlimm, der soll sich das nochmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
Aber das ist an sich nur ein Zeichen dafür, dass die, die unsere Politik machen, von der Technik und der Auswirkung und das, was die dazu, dem, die dazu stimmen, keine Ahnung haben.
Ja, und von dem, was ich als Moral empfinde, haben die auch keine Ahnung.
Ein Politiker kann nicht moralisch sein.
Ach so. Jetzt siehst du, da habe ich doch wieder einen Fehler gemacht beim Denken. Dieser Katalog umfasst insgesamt 115 Fragen und der geneigte Hörer möge sich diese Antworten doch mal antun. Die gibt es im Internet. Man sucht einfach nach der kleinen Anfrage oder einfach nach Full Take, weil das ja so ein spezieller deutscher Begriff ist, dem unsere Regierung da in der Antwort eingefallen ist. So, kommen wir zu was Schöneren, Heinz. Hast du was Schönes mitgebracht?
Ich wollte dazu noch eins sagen. Der Phil Zimmermann, der Erfinder von PGP, also Pretty Good Privacy, hat in einem Interview gesagt, dass es Unsinn ist, alles zu überwachen und alles in eine, alles was passiert, eine riesen Datenbank zu stecken. Das ist technisch gesehen zwar ganz toll, aber ein Albtraum für den Datenschutz. Ich meine, die waren ja konsequent. Der Phil Zimmermann gehört zu den Gründern von Silent Cycle, die genau wie Lavabit ihre sichere E-Mail-Dienste einfach zugemacht haben.
Ja, weil die Regierung sie gezwungen hat, entweder alles offen zu legen, ihre ganzen Kunden und an die ganze Kommunikation und alle Schlüssel, oder quasi, ja, letztendlich in den Knast zu gehen. Und da haben wir gesagt, nee, lieber löschen wir alles, machen alles platt und sagen, Feierabend, wir arbeiten nicht mehr, also können wir euch auch nichts geben.
Ja, das war, wenn die Schlüssel hätten behalten können, für sich behalten können, hätten sie weiterarbeiten können. Aber ich habe trotzdem jetzt was richtig Schönes.
Gut.
Du kennst Flashspeicher, die meisten unserer Hörer auch. Man verwendet sie, sie sind in Kameras drin, in Handys drin, in den USB-Speicherstöcken sind sie drin, überall. Und das ist ja im Moment der Massenspeicher, der portable Massenspeicher erster Wahl. Auch in den SSD-Festplatten sind Flash drin, mit einem kleinen Nachteil. Sie leben nicht ewig lange und sind an sich relativ langsam. Es gibt da verschiedene Technologien. Eine NAND-Technologie kann man wahrscheinlich ungefähr 2 Millionen Mal beschreiben. Die NOR-Technologie, zwar etwas schneller ist, kann aber nur zwischen 10.000 und 100.000 Mal beschrieben werden. Aber seit einigen Jahren sind Wissenschaftler dabei, etwas Neues zu definieren. Und zwar sogenanntes RE-RAM. Also Rewritable RAM. Resistant RAM. Das heißt Widerstands-RAM. Und zwar ist das im Prinzip ganz einfach. Es geht nicht wie mit MOSFET-Transistoren wie die EEPROMs bzw. die Flashspeicher, sondern man nimmt ein Dielektrikum, klebt das zwischen zwei Leiter und wenn man so ein Tauoxoxid hat, dann wird es, wenn man es in einer Richtung mit Strom beaufschlagt, leitend, bleibt so lange leitend, bis man es wieder in die umgekehrt mit Spannung oder mit Strom beaufschlagt. Und so hat man einen elektrischen Schalter. Und das ist natürlich wieder wunderbar ein Speicher. Mit ungefähr 5 Volt wird das Ding geschrieben und mit 5 Volt wieder gelöscht. Andere Technologien oder andere, die Elektriker brauchen 12 Volt dabei. Es ist ungeheuer schnell. Es ist ungefähr 10-mal bis 100-mal so schnell, also 10 Nanosekunden sagt man im Moment. 10 Nanosekunden ist ein Bereich, in dem ist schon DRAM möglich. Also in dem schreibt auch DRAM. Deswegen sagen auch einige, man könnte eventuell in der Zukunft auch RAM damit ersetzen, also Arbeitsspeicher mit ersetzen, weil eben diese 10 Nanosekunden sind heute eben langsame REMs. Die ersten Produkte, die wird es wahrscheinlich nächstes Jahr, vielleicht 2015 auch geben. Und zwar hat die Firma Crossbar angekündigt, dass sie mit der Vermarktung der Speichertechnologie Resistance RAM im nächsten Jahr beginnen wird. Also Ende des Jahres soll es Muster geben. Die ersten Produkte erwarten man 2014 und Konsumerprodukte erwartet man denn so um 2016 rum, dass also in Massen kommt, dass dann also der USB-Stick kein EEPROM oder Flashspeicher hat, sondern dass er eben mit RE-RAM ausgestattet ist. Und man könnte auf einem einzigen Chip, also auf einem USB-Stick oder einem Speicherchip, bis zu 1 Terabyte Speicherplatz unterbringen, weil diese Zellen extrem klein sind.
Mhm.
Und bei der Schreibgeschwindigkeit ist man gegenüber dem Flash wesentlich schneller. Man ist ungefähr 20 Mal so schnell, aber dafür hat man eben einen niedrigen Energiebedarf. Also im Prinzip ein ideales Speichermedium für die Massenspeicher der Zukunft. Und noch eine gute Nachricht gibt's dazu, das Fertigungsverfahren ist kompatibel mit CMOS-Verfahren, also eine Fertigungstechnologie, die man fest im Griff hat und die auch überall rumsteht im Prinzip. Jeder Chipfertiger kann das machen. Crossbar sagt jetzt, die Dinger werden ungefähr 10 Jahre halten, wenn man unter 125 Grad bleibt, und haben für jede Zelle, nimmt man an, eine 10.000 Schreibzyklen je Zelle. Damit wären die schon im Anfang wesentlich höher als bei einem normalen Flash. Die Grundbegriffe hat übrigens der Professor Wai Lu an der Universität von Michigan geschaffen. Und seit er das hatte, sind einige Firmen dran. Also das ist nicht nur Crossbar, die jetzt Produkte angekündigt haben, sondern Samsung will 2015 Produkte rausbringen. HP, bei denen heißt das Memristor, sollte an sich 2011 schon etwas kommen. Aber im Moment rechnet man auch mit nächstes Jahr oder mit 2015, dass die ersten Produkte da auf die Welt kommen oder nicht auf die Welt kommen werden. Entschuldigung, dass die das Licht der Welt erblicken werden.
Irgendwo ist doch richtig.
Ja, in Labors gehen die ja schon. Da funktioniert ja so alles schon. Es geht jetzt ja nur noch darum, dass man diese Technologie, die man hat, in Verfertigungsverfahren reingießt, dass man die so konfektioniert, dass sie auch mit der herkömmlichen Elektronik auch zusammenarbeiten können. Mhm. Eine tolle Sache, finde ich. Ich freue mich schon auf diese Speicher. Und dann hätte man vielleicht auch eine SSD-Platte, die bezahlbar wäre und 2-3 Terabyte hätte, die man dann in den Laptop reinstecken kann. Der ist dann absolut leise und ist schneller als das, was man heute mit einer normalen SSD-Platte hat. Willst du auch so ein Ding haben?
Ja, wenn die dann irgendwann mal richtig laufen. Ja, wir müssen ja erstmal abwarten, wie sie sich tatsächlich in der Praxis bewähren. Und 10.000 Schreibzyklen ist ja auch noch nicht die Welt.
Für die Prototypen, ja.
Ja gut, für die Prototypen ja, aber da müsste schon mal mindestens mal eine oder 2 Zehnerpotenzen draufgepackt werden. Aber wie gesagt, du sagst Prototypen. Es ist ein Anfang von einer neuen Technologie, die sehr vielversprechend daherkommt. Ich möchte daran erinnern, vor einem oder anderthalb Jahr habe ich bereits einmal über diese Technologie berichtet. Damals war sie noch ganz im Anfangsstadium. Und eigentlich finde ich es toll, dass es innerhalb einer doch recht kurzen Zeit geglückt ist, so weit zu kommen wie heute.
Ja, und wollen hoffen, dass die Crossbar-Leute ihre Versprechen, die sie haben, gemacht haben. Also der Jos Minasian, der CEO, ist da sehr, sehr optimistisch und glaubt fest daran, dass wir spätestens 2016 Konsumerprodukte haben.
Ja, wäre ja schön.
Zum Weihnachten 2015.
Ja, wäre ja schön. Ja, tut sich immer wieder was Neues.
Crossbar ist ja auch nicht sonderlich alt. Die sind 2010 erst gegründet worden. Was ganz anderes.
Ja,
du kennst die Firma Apple.
Apple.
Was ganz was anderes.
Apple, ja.
Du kennst die Firma Apple.
Ja.
Die baut ja ganz gerade bei Kreativen sehr beliebte Rechner, die auch technisch wunderschön sind. Aber bei den Apple-Usern gibt es einen ganz, ganz verbreiteten Irrglauben. 40% der Mac-User sind felsenfest davon überzeugt, dass ihr System auch ohne Antivirensoftware absolut sicher gegen Angriffe von außen ist. Das heißt, fast jeder Zweite meint, er braucht kein Antivirus. Also 34,5% haben sowieso keine drauf. Bei Windows-PCs sind es immer 97%, die mit einem Antivirensoftware ausgestattet sind. Da die so einfach anzugreifen sind, die Apple, weil eben die User nichts daran tun. Bis jetzt waren die auch nicht so sehr im Fokus, weil es ja nicht so viele Mac-Nutzer gibt. Es gibt heute 60 Millionen Mac-Nutzer, schätzt man. Für Cyberkriminelle ist es allerdings interessant, die zu attackieren, weil eben fast die Hälfte davon keine Sicherheitssoftware drauf hat. Die auch das Betriebssystem hat Sicherheitslücken, wie jedes Betriebssystem, das unterwegs ist. Und man ist dabei, in den letzten Monaten sind mehrfach, aber werden verstärkt, so Trojaner wie SubPub oder Flashback auf den Macs gefunden. Ein Botnetz hat zum Beispiel 1 Million Macs unter die Kontrolle gebracht und kann von da aus denn ohne weiteres auch Spams versenden, kann Phishing-Angriffe machen, kann alles Mögliche damit machen. Und damit sind die natürlich auch die Macs lohnende Angriffe. Und man kann es merken, in den letzten 12 Jahren sind die Angriffe um ungefähr 50% gestiegen.
Ganz schön.
Und laut den Sicherheitsforschern von Kaspersky werden täglich um die 200.000 Phishing-Attacken gegen Mac-User abgefeuert, bei denen die Kriminellen versuchen, eben Passwörter für Dienste wie iTunes und Banking, Kreditkarten, also das Übliche, zu ergaunern. Mhm. Also, an die Mac-User, ihr habt wunderschöne Geräte, es lohnt sich wirklich, damit zu arbeiten, aber wenn euch einer sagt, die wären ohne Sicherheitssoftware sicher, der belügt euch.
Ganz sicher.
Das musste jetzt mal gesagt werden.
Genau. Ja, ich muss auch was sagen. Am 19. August, der dumme August, nee, eigentlich nicht, das ist ein schöner August, ist das, hat nämlich E-Plus etwas bekannt gegeben. Und zwar will E-Plus ab dem 19. August Dual-Cell für HSPA Plus freischalten oder geschaltet haben. Das soll heißen, dass man im E-Plus-Netz Datenübertragungsraten von bis zu 42 Megabit pro Sekunde bieten will und kann. Ich denke, das ist doch schön schnell.
Mhm, aber fast in LTE-Geschwindigkeit. Die sagen von maximal 50 Megabit.
Ja, also E-Plus sagt, dass mehr als die Hälfte aller Stationen im UMTS-Netz dazu fähig ist. Die anderen sollen jetzt in Bälde aufgerüstet werden. Und bis Ende des Jahres sollen es schon 3/4 aller Stationen sein im E-Plus-Netz. Ich glaube, das ist ein schöner Wettbewerbsvorteil, wenn man sich das so überlegt.
Ja. Das ist hochinteressant.
Ja.
Dann wird's, ja gut, man muss sehen, wie weit die Handys das denn können.
Ja, okay, klar. Dieses Dual Cell oder Dual Carrier, da kann man also da eine Kanalbündelung machen in den Bereichen, wo sich zwei Stationen überlagern. Das heißt, 2,5 Megahertz Frequenzen nahezu gleich gut empfangbar sind. So, und da hat man jetzt wahrscheinlich erstmal sehr lange und sehr viel probiert und versucht. Ich hatte schon mal was davon gehört. Bisher war es ja so, dass sich die Benutzer in so einer Zelle, die HSPA Plus Datenrate von 21 Megabit pro Sekunde teilen mussten alle, und jetzt könnte man dann 42 Megabit pro Sekunde haben. So, jetzt wollen wir aber gleich dazu sagen, das steht nicht jedem zur Verfügung. Es sei denn, er wohnt ganz allein und hat eine solche Zelle auch für, oder zwei Zellen für sich ganz, ganz allein. Aber wir wissen es auch im LTE-Bereich. Abends, wenn die Leute nach Hause kommen und anfangen zu saugen, Videos und Audios und alles Mögliche, dann geht die Geschwindigkeit schnell und rastig herunter. Manchmal humpelt sie nur noch irgendwo hin und her. Damit will ich die Sache jetzt nicht kaputt reden. Nein, doppelt so schnell ist doppelt so schnell, auch wenn es langsam ist. Und ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nur der Ausbau, der müsste eigentlich schneller vorangehen. Und was ich nie verstanden habe, wenn ich im Ausland bin, dann kann ich bei verschiedenen Providern mit meiner deutschen Karte, mit meinem deutschen SIM ins Netz gehen. Nur hier in Deutschland nicht. Warum schalten die nicht ihre Netze zusammen? Warum sagt man nicht, du hast bei irgendeinem bezahlt und jetzt darfst du da bei allen? Irgendwo scheint mir da, so ein bisschen Gartenzaun-Mentalität in den Köpfen derer zu sein, die versuchen, Geld zu verdienen damit, dass wir übers Internet unsere Daten hin und her schieben. Denn telefonieren.
Ist das nicht eine Vorgabe des Gesetzgebers gewesen, als die GSM Lizenzen vergeben wurden? Also ganz, ganz, ganz früher in grauer Vorzeit.
Weiß ich jetzt nicht.
Dass man sich nicht in das Netz eines anderen, also mit einer SIM-Karte in das Netz eines anderen Providers anmelden durfte.
Das kann ich dir
nicht. Die Ursache war, soviel ich weiß, die Provider dazu zu bringen, jeweils ein flächendeckendes Angebot zu liefern. Wenn das nicht wäre, hätten die sich einfach Gebiet aufteilen können und dann wäre wieder Monopolismus da gewesen.
Das wäre noch beknackter.
Ja.
Ja.
Ich meine, mittlerweile ist das vollkommen überholt. Aber wenn das irgendwo mal im Gesetz drin steht, dann ist nicht immer alles ganz logisch, was da passiert.
Mhm. Nee.
War da jetzt sehr nett formuliert.
Ja, ich hätte es nicht so nett gemacht. Naja, gut. Tja, NSA oder NSE für die Neudeutsch Sprechenden, das ist ja eine nahezu endlose Geschichte. Und da kommt ja immer wieder neue Aspekte heraus. Und was so in, Versteckten da hinterherläuft, das ist schon irre. Da hat zum Beispiel der Spiegel vor einer Woche oder sowas aufgedeckt, Spiegel, nicht das Ding bei euch im Badezimmer an der Wand, sondern das Nachrichtenmagazin, dass VSA, das Apothekenzentrum VSA, mit Patientendaten handelt. Nicht mit 2, 10, 100, nein, mit Millionen, mit mehreren Millionen Patientendaten. Die kann man da kaufen, die verkaufen die. Und wo haben die her? Naja, von den Patienten, von wenn die behandelt werden, von den Ärzten und so weiter. So, diese Daten, das hat man jetzt herausgefunden, lassen sich zurückpersonalisieren. Ist doch ein feines Wort, oder? Die sind also anonymisiert, ganz klar, und können aber relativ einfach zurückpersonalisiert werden. So, da fällt mir nun nichts mehr dazu ein. Der Spiegel war also der Meinung, dass dieser 64-stellige Code, mit dem die pseudo-anonymisiert wurden, viel zu schwach ist und man hat nachweisen können, dass von Ausspähern diese Sache sehr schnell wieder hergestellt werden können, die Daten, und dann quasi einen Rückschluss auf den einzelnen Patienten gegeben ist. Also, eine neue Schweinerei, aber warum sollte irgendetwas nicht passieren, was passieren kann?
Aber es gibt ja auch Sachen, die in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel alte Patente.
Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen was dazu sagen. Achso,
dann mach.
Sag. Also das Unternehmen zahlt pro Patientendatensatz 1,5 Cent und verkauft diese Daten dann, aber verkaufen die in mehrere hundert Länder. So, und dann wundert sich irgendwelche Deutschen, dass sie für medizinische Anwendungen, für Tabletten, für allen möglichen Kram auf sie zugeschnittene Angebote bekommen. Man spricht dann von patientenindividuellen Informationen, die dann zur Verfügung gestellt werden. Das ist also schon pervers. Und diese VSA, die verkaufen diese Daten mit einem 12-Monats-Update-Garantie. Das muss man sich überlegen. Wenn ich also in 3 Monaten zum Arzt gehe, dann klauen die meine Daten, sage ich mal so, nehmen die vom Arzt oder sonst jemanden, und die Leute, denen sie meine Daten schon verkauft haben, die bekommen dann noch ein Update von dem, weil ich zum Arzt gegangen bin und habe dem gesagt, hinten juckt's, vorne beißt, gib mir mal irgendwas oder so. Es viel perverser geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Wo sind wir eigentlich gelandet? So, Thilo Weichert hat natürlich schon wieder zugeschlagen, kritisiert die ganze Geschichte. Der müsste eigentlich mehr Macht haben, dieser Mann, weil er doch sehr, sehr aktiv ist. Und er hat nun daran erinnert, dass die Apotheken und die Ärzte eigentlich im Berufsgeheimnis unterworfen sind und Schweigepflicht und so weiter. Aber offensichtlich interessiert das keinen. Es geht um Geld, man kann Daten verkaufen und so weiter. Und so eine Apotheke, naja, die kann dann jährlich so um die 1800 Euro für die Teilnahme an einer Befragung durch diese Vereinigung zusätzlich verdienen. Und 1800 Euro ist ein feines Geld. Und ich habe anschließend die Scheißwerbung irgendwo im Briefkasten oder in meinem E-Mail-Account oder sonst wo. Gut, Heinz, du wolltest was Schöneres sagen?
Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte etwas über Vergessen reden. Patientendaten werden ja leider nicht vergessen, aber es gibt alte Patente, die werden vergessen. Und der New Yorker Anwalt Martin Galles hat sich nun eine Aufgabe gestellt. Er sucht alte, abgelaufene Patente, baut die Konstruktionen als 3D-Objekt nach und diese Modelle werden dann als 3D-Modelle in Thingiverse zum Download bereitgestellt. Da gibt's dann also so Schraubendrehergriffe, Reiseschalen, Koffer von 1948 oder so andere Sachen, die er gefunden hat. Und die können dann von dem, der es interessiert, runtergeladen werden. Und wenn man dann noch einen 3D-Drucker besitzt, kann man sich originalgetreu einen Schraubendrehergriff von 1877 nachbauen oder nachdrucken lassen oder alte Schrauben oder was immer da abgelaufen ist und was da bereitgestellt wird. Ich finde das eine wunderschöne Idee. Mal sehen, was da alles zu finden ist. Und das ist doch auch mal ein Anreiz. Vielleicht sollte ich mir doch einen 3D-Drucker kaufen. Das haben wollen kommt immer stärker raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, also jedes Mal kommt das wieder und wieder und wieder. Gut.
Ja, was wird heute alles mit einem 3D-Drucker möglich? Was ist damit möglich? Was kann gemacht werden? Die Software dazu, die mitgeliefert wird, ist mittlerweile relativ ausgereift. Und man kann sich eben mal Sachen bauen. Wir haben jetzt hier für ein Haushaltsgerät ein teures Ersatzteil für 140 Euro bestellen müssen. Da war im Prinzip nur ein Kunststoffzahnrad kaputt. Das hätte man mit einem 3D-Drucker für ein paar Mark selber machen können. Gut, man braucht ein relativ zähes Material, weil es
eine hohe mechanische Belastung hat. Ja, du musst aber vorher ein 3D-Modell von Mark haben, denn für ein paar Mark wahrscheinlich.
Ja gut, das war ja von dem alten war ja noch der meiste Teil da, scannen, ein bisschen nachbearbeiten.
Ja, du musst ja erstmal die Mark drucken, bevor du mit Mark bezahlen kannst, Herr Schmitz. Du verstehst aber auch gar nichts.
Ach so, ja. Gut, das waren eben Euro. Gut. Ist auch egal. Ich weiß noch, was Mark ist.
Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu etwas, da haben wir im Vorfeld darüber gesprochen und sind einer Meinung. Ich habe es am Anfang schon angekündigt und möchte sagen, es ist einmalig und es ist und bleibt und wird eine Ausnahme bleiben. Aber wir sind der Meinung, weil so ein paar Hintergründe herauskommen, dass wir diesem Wunsch entsprechen können. Wir haben eine sehr lange E-Mail-Nachricht bekommen. Da waren ein paar Hintergründe, wieso, weswegen, warum. Und ich möchte einen Teil aus dieser E-Mail, den Schluss, vorlesen, damit es besser zu verstehen ist. Ich fange ziemlich am Ende an. Aber ein einziges großes Ziel habe ich noch, welches ich in jedem Fall erreichen möchte, nämlich meine Partnerin zu heiraten. Soweit so gut. Was haben Sie und der CC2 damit zu tun? Ich würde Sie bitten, ob es möglich wäre, im Abspann oder wo noch eine Minute Zeit ist in Ihrer Sendung, meine Freundin Yvonne zu fragen, ob sie mich heiraten möchte. Da ich jede Woche Ihre Sendung mit ihr zusammen höre, würde ich die Antwort wahrscheinlich sofort bekommen. Ich überspringe mal ein paar Zeilen. Meine Freundin heißt Yvonne S. aus Essen. Da mir leider die Zeit ein wenig davonläuft, würde ich mich über eine rasche Antwort freuen. Ich möchte mit einem Zitat der Kanzlerin enden. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, sowas hat's wahrscheinlich auch nicht gegeben. Vielen Dank für alles und hochachtungsvoll, Ihr Daniel Böning. So, die Frage ist schon gestellt, nicht von mir, sondern vom Daniel, lieber Daniel, den Wunsch haben wir gern erfüllt, nachdem wir alles hier gelesen haben. Und liebe Yvonne, jetzt solltest du endlich die Antwort geben. So, dann wünsche ich euch alles Gute, viel, viel Glück und seht zu, dass ihr bald heiratet. Heinz,
ja.
Du musst auch noch viel Glück
wir
wünschen.
Ich wünsche den beiden alles Gute und ich hoffe, dass die Yvonne dem Wunsch von Daniel entspricht.
Denke ich schon, ja. Also sie ist ja wahrscheinlich noch niemals auf diese Art und Weise gefragt worden. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches und für uns etwas Einmaliges. Also jetzt kommen nicht da 100.000 Leute und sagen, wir wollen heiraten, nur mach mal. Das würden wir dann als kostenpflichtigen Dienst einführen höchstens. Ja.
Nee, da gibt's ja professionelle Organisationen, die können das besser.
Genau. Wir kommen zum Ende der Sendung. Wir haben im Shop noch ein paar Sachen, die der Thomas Ritter gern verkauft. Und dann tun wir den Daumen nach oben und sagen, immer ein Bit hoch übrig behalten. Schöne Hochzeit.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.